Ich bin Lehrer.
Welche Klassen?
Welches Fach? Gut, ich bin Förderschullehrer, da ist es nochmal anders, da habe ich kein spezielles Fach. Gut, studiert habe ich auch Musik als Unterrichtsfach. Aber jetzt bin ich mit relativ jungen Kindern, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind und sozusagen genau Unterstützung brauchen, wieder in die Schule reinzukommen.
Okay. Deine eindrücklichste Begegnung mit Gott?
Habe ich überlegt, war es das, als ich übers Wasser gelaufen bin oder die 5000 gespeist habe? Nein, ich habe mich dann entschieden für den Punkt, als ich erlebt habe für mich selbst, dass Gott zu mir redet und nicht nur zu irgendwelchen großen Cracks, sondern ganz persönlich zu mir. Und das ist immer wieder, was mich auch begeistert, wenn ich es bei anderen erlebe, dass sie lernen, die Stimme Gottes zu hören.
So, letzte Frage, die größte auch. Du in 10 Jahren, was ist deine Vision?
Hoffentlich ohne Bierbauch. Und ich hoffe dann immer noch, immer ganz nah am Herzen Gottes zu sein und das zu tun, was er genau auf dem Herzen hat, die Berufung zu leben, die er für mich hat, in dem eigentlich weiterzugehen, was wir auch jetzt machen.
Hey, danke. Wir hören nachher, die Band spielt jetzt gleich ein Lied und dann hören wir von Holger etwas zum Thema. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr wollt, und mitsingen.
Preise 10.000 Jahre. sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bitte den König
an. So, ich möchte noch für dich beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt den Holger ganz doll segnest. Beschenk ihn mit den Worten, die du für uns hast, und lass uns lernen von dir durch ihn. Amen.
Vielen Dank. Oh mein Gott. Konzept brauche ich auch nicht so unbedingt. So, ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, hier zu sein. Mich habt ihr jetzt schon wenigstens vom Namen oder vom Gesicht gesehen. Meine Frau Claudia ist auch da. Genau. Wir sind 20 Jahre verheiratet. Könnt ihr nachher überlegen, wie alt wir wohl sind. Und neben dem, dass wir arbeiten, habe ich jetzt schon gar nicht gesagt, sind wir halt predigtmäßig auch unterwegs, und vor allen Dingen ist so, sag ich mal, unser Steckenpferd, Leute zu trainieren, die Stimme Gottes zu hören, und gerade auch im Prophetischen, und einfach, dass Gott durch uns redet und uns dadurch natürlich auch gegenseitig ermutigt. Als ich jetzt hergekommen bin, waren alle gerade so gut drauf, dass ich dachte, passt mein Thema heute überhaupt? Entmutigung, Angst, und schon überlegt, ob vielleicht noch doch was anderes dran ist und ich schnell mein Thema oder Konzept umwerfe. Aber ich denke trotzdem, auch wenn es gute Zeiten gibt, weiß jeder von uns und euch auch, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo wir entmutigt sind, wo es irgendwie schwierig ist, oder auch gerade, wir erleben vielleicht so eine intensive Zeit mit Gott, in der Gegenwart Gottes oder im Lobpreis, und nachher, wenn wir dann auch so gesalbten Zeiten herauskommen, ist irgendwas im Alltag oder irgendwie der beste Freund oder Partner oder Freundin sagt irgendwas und man saust so mit seinem Gefühl so ganz nach unten, obwohl man vorher gedacht hat, okay, ich bin unbezwingbar und mit Gott kann ich die Welt verändern oder bewegen. Und man merkt ganz schnell, dass wir auch immer wieder so emotional abkippen. Deswegen denke ich, passt so das Lied, was ihr einmal von Xavier Naudou ausgesucht hat, gut. Aber auch eben das Lied, was wir eben gesungen haben, dass wir unserer Seele immer wieder zusprechen, Gott zu loben. Und gerade in diesen Zeiten, die herausfordernd sind oder die schwierig sind oder wo wir halt merken, es läuft nicht nur ganz leicht, sondern auch schwer. Und der Xavier Naidoo singt ja, dass dieser Weg eben kein leichter ist und steinig ist. Und ich denke, jeder von uns hat das, weiß das oder erlebt das auch in seinem Glauben, dass das Leben mit Jesus nicht nur immer schön ist oder nicht nur immer leicht ist. Wir wünschen uns das, dass alles ganz easy geht. Eigentlich wünscht man sich so paradiesische Zustände, wo es keinen Widerstand gibt, wo alles leicht geht, oder wenn man für Kranke betet, dass die gleich gesund werden, oder wo Probleme gleich verschwinden. Aber das ist leider nicht das, was Gott uns verheißen hat, sondern Gott sagt, dass er trotz aller unserer Angst bei uns ist und dass er uns tröstet. Aber er sagt ganz bewusst, in der Welt habt ihr Angst. Das gehört ein Stück auch zu dem Christsein dazu, zu wissen, dass Angst da ist, dass Sorge da ist, dass auch Leid und dass auch Not da ist, aber dass Gott uns verheißt, dass er immer bei uns sein wird und dass er uns nicht verlassen wird, sondern dass er uns trösten wird und dass er uns führen wird. Ich glaube, jetzt muss ich doch meine Jacke ausziehen. Und auch bei Jesus selbst war der Weg nicht nur leicht. Und viele seiner Jünger haben am Ende sozusagen, und da seid ihr ja auch so dabei mit der Passionsgeschichte, haben eigentlich erwartet, dass Jesus so als der königliche Herrscher kommt. Viele haben erwartet, dass er sie befreit von der römischen Herrschaft, von der Gefangenschaft. Und Jesus ist aber einen ganz anderen Weg gegangen. Und gerade in dem Moment, als sie ans Kreuz gegangen sind, haben die Jünger ihn verlassen Oder wenn man nachher auch die Emmaus-Jünger sieht, die total enttäuscht und denken so, Jesus wollte uns doch befreien von dieser Herrschaft der blöden Römer. Jesus wollte doch kommen als König und sein Reich hier aufbauen. Und Jesus handelt oder reagiert oder endet ganz anders, nämlich am Kreuz. Und die alle haben gedacht, okay, das war eine schöne Zeit, die wir mit Jesus hatten, aber eigentlich ist es in die Hose gegangen. Eigentlich ist das, was wir von Jesus erwartet haben, nicht passiert, sondern eigentlich ist das Gegenteil passiert, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und ganz oft ist in unserem Glauben auch so, dass wir gewisse Vorstellungen haben, wie vielleicht Jesus zu reagieren hat oder wie er handeln sollte oder wir haben bestimmte Wünsche und merken vielleicht, die erfüllen sich nicht so. Und dann ist ganz schnell, dass sich vielleicht in unserem Herzen Enttäuschung einschleicht, Enttäuschung auch gegenüber Gott. Und wir sagen, Gott, warum hast du das jetzt zugelassen? Warum ist das irgendwie in die Hose gegangen? Oder wieso hat es da mit einer Klausur, mit einer Arbeit nicht geklappt? Oder wieso hat das da mit dem Job nicht geklappt? Oder was ist da mit der Beziehung, die kaputt gegangen ist? Und ganz schnell kann es sein, dass wir dann dadurch, dass die Dinge nicht so funktionieren oder so klappen, wie wir es uns vielleicht vorstellen, auch unser Glaube an Gott selbst auch leidet. Und noch stärker oder auch ist es so, wenn wir merken, wir entscheiden uns, einen bestimmten Weg auch mit Gott zu gehen. Also nicht nur unser Glaubensleben, sondern wir gehen in etwas Neues hinein. Und ihr als Sapsen, als Gemeinde seid, denke ich, auch in eurer Entwicklungsgeschichte ein Stück steinigen Weg gegangen und weiß ja ein bisschen was über die Geschichte. Und gab Situationen, wo man auch hätte sagen können, wir hören auf als Gruppe, wir hören auf als Gemeinde. Da waren so viele Enttäuschungen, da waren so viele Probleme. Wir können sagen, wir machen alles dicht. Aber ihr habt euch entschieden, trotzdem weiterzugehen. Trotzdem zu sagen, wir wollen Gemeinde sein, wir wollen als Gruppe zusammen sein und wir wollen weitergehen, das Reich Gottes zu bauen. Und so ist auch oft, wenn vielleicht Gott uns einen Traum ins Herz legt, hat man so das Gefühl, okay, super, ich gehe jetzt los und tu das für Gott. Und der eine hat vielleicht so innerlich diesen Wunsch, für Leute zu beten, dass sie gesund werden. Andere haben vielleicht auch diesen Traum zu sagen, irgendwann baue ich woanders auch Reich Gottes oder eine Gemeinde oder vielleicht eine Idee für ein Business oder für irgendeine gute Geschäftsidee oder für einen guten Job. Und Gott schenkt uns so Träume in unser Herz, aber trotzdem, wir gehen los und merken, plötzlich sind trotzdem Widerstände da. Es geht nicht immer automatisch leicht, weil Gott uns Dinge in unser Herz legt. Wer das ganz intensiv erlebt hat, ist zum Beispiel der Josef. Der hatte diesen verrückten Traum, dass alle sich vor ihm niederbeugen müssen, selbst Sonne, Mond und Sterne, oder diesen Traum, dass die Gaben um ihn herumstehen und sich vor ihm verneigen. Dann erzählt er das seinen Brüdern, weil er schon merkt, ah ja, meine Brüder vielleicht, ich bin besonders hervorgehoben im Vergleich zu meinen Brüdern. Und er war ja auch der Lieblingssohn von seinem Papa, hat dann noch einen extra schöne Klamotten gekriegt. Und das waren die natürlich super eifersüchtig. Aber hat gedacht, ja, irgendwann bin ich mal jemand Großes und jemand Mächtiges, werde vielleicht Bundeskanzler oder einflussreich da oder dort. Und erzählt diesen großen Traum. Und es ist nicht sofort so, dass alle sagen, oh ja, du bist jetzt unser Held hier, du bist der, dem wir gleich die Gemeinde anvertrauen oder der dies oder jenes tun soll. Und was passiert? Die Brüder sind so sauer auf ihn, dass sie ihn umbringen wollen. Was zum Glück leben wir nicht in einer ganz so brutalen Zeit, dass gleich Leute uns steinigen wollen oder umbringen wollen. Aber das war der Gedanke von diesen Brüdern. Und der Ältere von Josefs Brüdern sagt, okay, ist vielleicht doch ganz bisschen zu brutal, wir verkaufen ihn als Sklaven und tauchen sein Gewand in Blut und sagen einfach dem Vater, okay, der ist tot und wir verkaufen ihn, haben wir noch ein bisschen Geld gemacht und weg mit ihm. So, also Gott redet etwas zu ihm, einen Traum, eine Vision, einen Wunsch, den er im Herzen hat, aber sein Leben gerät völlig aus den Fugen in dem Moment. Und das ist genau dieser Moment, wo Entmutigung in unser Herz hineinkommen kann, wo wir denken, Gott, du hast doch geredet, du hast mir doch diese Idee gegeben, das zu machen oder jenes zu machen. Wieso geht gerade alles so den Bach runter? Wieso geht das schief? Wieso sind da Widerstände? Und ganz oft passiert das in unserem Leben, dass so Dinge passieren. Und dass Gott sagt, der Weg ist steinig, aber dass wir lernen in dieser Zeit an Gott festzuhalten, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, dass wir lernen, dass ja, dass oft eine Zeit braucht, bis die Dinge so passieren. Und bei Josef war es so, wenn man das zeitmäßig durchgeht, dass sozusagen nach 22 Jahren, und dann gab es ja noch die Story, dass er erst gut arbeitet und dann wieder in den Knast geschmissen wird. Und dieser ganze Prozess dauert 22 Jahre bei ihm, bis er eigentlich an diesem Punkt war, wo er diesen Traum und diese Vision hatte, bis sie sich erfüllt. Weil charakterlich hat ihn Gott erstmal auch verändern müssen. Und so ist es oft, dass sozusagen diese Pfeile des Bösen, so heißt es auch in der Bibel, eben so feurige Giftpfeile, dass die immer wieder auf uns abgeschossen werden. Und ganz oft passiert es eben durch Entmutigung. Und Entmutigung fängt in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen an. Ich denke, jeder von euch, oder ich kenne das selber von mir, diese Situation, man kommt vielleicht in einen Raum rein, wo schon Leute sind und die unterhalten sich und man will vielleicht zu einer Gruppe dazukommen, plötzlich hören die auf zu reden. Und der erste Gedanke ist, dass man denkt, die haben jetzt bestimmt über mich abgelästert oder geredet. So, und dann merkt man schon so vom Gefühl, ah, die mögen mich vielleicht nicht, die lehnen mich ab, oder sofort kommt sozusagen eine gefühlsmäßige Reaktion, weil man etwas von außen wahrnimmt, was so passiert. Und so gibt es immer wieder Situationen, Auslöser in unserem Leben, wo wir merken, ja, das entmutigt mich oder versucht mich irgendwie abzudrängen. Und da immer wieder mit Gott zu lernen, ihm das zu geben und sich da auch verändern zu lassen. Und oder die Situation, wenn man vielleicht abends im Bett liegt und macht sich Sorgen über irgendeine Herausforderung, die kommt, wie schnell dann so diese negativen Gedanken in einem rotieren und rattern und wie schwer es oft ist, diese Gedanken auch abzustellen. Und ganz oft sind es Punkte, wo wir schnell entmutigt werden können, wo, sag ich mal, so ein gewisses Bedürfnis ist. Also es gibt so 5 Grundängste, so diese Angst, nicht gemocht zu werden zum Beispiel, diese Angst, Respekt zu verlieren, die Angst, nicht gut genug zu sein, verlassen zu werden, nicht akzeptiert zu sein. Und jeder von uns hat so gewisse Schwachpunkte, wo man entweder in den Beziehungen, die man miteinander hat, wo ganz schnell so Enttäuschungen kommen, oder vielleicht im Schulumfeld oder im Arbeitsumfeld, wo man innerlich merkt so, oh, da werde ich nicht gesehen, da wird meine Arbeit vielleicht nicht geschätzt, da werde ich nicht gemocht. Und das sind immer wieder diese Punkte, diese Fallstricke in unserem Leben, wo eben diese Enttäuschung oder wo Entmutigung oder Angst in uns entstehen kann. Und fragt euch selbst mal, sag ich mal, von den Beziehungen, die ihr habt, an welchem Punkt gibt es so den meisten Knatsch bei euch? Also, und an diesem Punkt kann man schon sehen, dass das ist so unser schwachster Punkt. So dieses Bedürfnis vielleicht, ganz besonders geliebt zu werden. Mein Ding ist oft, dass ich besonders nett sein will. Und dann bemüht man sich immer nett zu sein. Dann ordne ich meine eigenen Wünsche oder Bedürfnisse vielleicht auch mal zurück, eben um irgendwie gemocht zu werden. Und wenn ich dann so das Gefühl habe, andere mögen mich nicht, dann gehe ich schnell auf Rückzug. Manche andere, die ziehen sich vielleicht nicht zurück, sondern die gehen eher nach vorne und kämpfen dafür, dass sie Anerkennung oder Zuwendung bekommen. Wir merken, dass das sozusagen ein Bedürfnis, ein Loch in unserer Seele sein kann, was Gott auch berühren möchte oder verändern möchte. Und oft sind es eben genau diese Punkte, wo dann sozusagen diese Pfeile des Bösen kommen und uns versuchen zu treffen. Wo man plötzlich denkt, ach, der mag mich nicht mehr, der hat gar nicht so nett mich heute begrüßt, wie er sonst das macht, hat er irgendwas gegen mich. Und ganz schnell kommen diese Gedanken, wo man sich vielleicht innerlich zurückzieht oder ärgerlich mit jemandem ist oder auch reagiert irgendwann, weil man eben das Gefühl hat, man wird zurückgesetzt. Und oft ist sozusagen diese Gefahr, dass ich in diesen Bereichen bin, wo ich eben das Gefühl habe, nicht so satt zu sein, aber Gott sagt ganz bewusst, dass er sich sozusagen an meiner Schwachheit als mächtig erweisen kann. Und es ist wirklich die Frage, wo ist dieser Punkt in meinem Herzen, in meiner Seele, wo mein größter Durst ist oder wo meine Achillesferse ist. Und Eben diese Schiene der Entmutigung läuft oft eben über diese Lügen, über diese Empfindungen, denen wir glauben, wo wir eben das Gefühl haben von, das ist real, was ich jetzt in dem Moment empfinde. Es gibt einen ganz tollen Clip von Eckart von Hirschhausen, den ich jetzt einfach mal vorlese. Und der sagt, drückt das so aus. In die Psychotherapie kommen ständig Leute, die sich als schlechter finden als andere. Woran liegt das? Wir glauben gerne Quatsch über uns. Viele Leute sind überzeugt, sie sind schlechter als andere. Ihre Seele ist schwärzer, sie sind verkorkster als andere. Sie denken, sie sind nicht so das Gelbe vom Ei. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Sie denken, ich war als Kind schon doof. Früher war ich unentschlossen und heute bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Sie laufen mit unglaublichem vielen Ballast herum, mit Selbstzweifeln. Sie werfen sich von innen Sachen an den Kopf, die willst du gar nicht hören. Für alle, die immer wieder von Selbstzweifeln geplagt werden, hier ist ein Stückchen Heilung. Wisst ihr, warum die meisten Menschen sich nicht so akzeptieren können, wie sie sind? Weil sie immer denken, die anderen wären besser als sie. Woran liegt das? An unseren Gedanken. Was wisst ihr denn von anderen Leuten? Das, was sie aussprechen an Gedanken. Von uns wissen wir aber so viel mehr. Der banale Grund, warum wir uns also viel schlechter halten als andere, ist die simple Tatsache, dass wir von uns viel mehr mitbekommen als von den anderen. Jeden dämlichen Gedanken, der uns durch den Kopf schießt. Aber wir sprechen, was für ein Glück, nicht alles aus. Aber wir nehmen es von unserem Kopf aus wahr. Wir bekommen von dem Scheiß, der uns durch den Kopf geht, 100% mit. Von dem Scheiß der anderen nur 50%. Deswegen denken wir, wir sind doppelt so scheiße wie die anderen. Und ich kann euch überzeugen, das stimmt nicht. Die anderen sind genauso wie wir. Die haben genauso viel Ängste, Nöte, dumme Gedanken wie wir. Ich bin Zeuge aller meiner gebrochenen Versprechungen und Lügen. Das heißt nicht, dass ich alles toll finden muss in meinem Kopf. Aber der erste Schritt zur Veränderung ist immer zu akzeptieren, was ist. Aber wann bin ich attraktiv für andere, wenn ich mich selber attraktiv finden kann? Und dies steht sogar in der Bibel. Interessant, dass er da auch ein bisschen frömmelt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Moderner, liebe deinen Nächsten, denn er ist so wie du. Oder noch moderner, liebe dich selbst, dann können die anderen dich gern haben. Und wir denken in unserer Kultur, dies hat etwas mit äußerer Form zu tun. Das stimmt aber nicht, es hat vielmehr mit unserer inneren Haltung zu tun. So, und das ist, was Gott uns lehren möchte, dass wir lernen als allererstes in und durch unsere Beziehung zu Gott, dass wir uns selber auch lieben können, dass wir selber satt werden und dass eben diese Entmutigungsdinger, die oft eben durch unsere Gedanken kommen und durch gewisse Gedankenmuster, die wir haben, wo wir denken, oh, weil der jetzt so oder so reagiert, deswegen fühle ich das in mir, fühle ich mich nicht so gemocht, fühle ich mich nicht so akzeptiert, fühle ich mich nicht so gesehen und ziehe mich deswegen zurück. Und Jesus selbst möchte diesen Durst in unserer Seele stillen. Deswegen fand ich toll das erste Lied, was ihr auch gesungen habt, dass unsere Seele Gott auch preist und dass Gott diesen Durst unserer Seele löschen und stärken möchte. Und Jesus gibt diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus kommt und sie in der Einsamkeit, sozusagen der Mittagshitze, holt sie Wasser, weil sie in ihrem Dorf, in ihrer Umgebung nicht gemocht wird oder ausgestoßen ist und sie muss zu einer Zeit gehen, wo kein anderer geht. Und Jesus trifft sich mit ihr und sagt, gib mir doch was zu trinken. Und über dieses Trinken kommt er an sozusagen diesen tiefsten Punkt ihrer Seele an und sagt, du könntest von meinem Wasser trinken und du wirst nimmermehr dürsten müssen bis in Ewigkeit. So, sie verbindet das und weiß genau, dass sie ja jeden Tag Wasser gehen holen muss. Aber Jesus sagt, wenn du von mir trinkst, von mir als Quelle, aus meiner Beziehung heraus stark wirst, dann wirst du satt in all den Dingen, die du brauchst. Und Gott weiß, was unsere Seele, was unser Herz braucht. Er weiß, dass wir Anerkennung brauchen. Er weiß, dass wir manchmal Trost brauchen. Er weiß, dass wir Liebe brauchen. Er weiß, dass wir Geborgenheit brauchen, dass wir Stärkung brauchen. Und Gott möchte das in der Beziehung, die wir zu ihm haben, möchte uns diesen tiefen Durst stillen, sodass wir irgendwann satt werden. Und Jesus sagt da in der Bibelstelle, dass irgendwann dieser Punkt kommt, dass Ströme des lebendigen Wassers von uns ausgehen und andere wiederum satt werden durch uns. Und in dem Psalm wird es immer wieder auch so ausgedrückt. Jesus ist nicht so, dass er sagt, okay, wir diskutieren jetzt unsere Angst weg oder unsere Sorgen weg, sondern Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst oder da sind Sorgen oder da ist Mühseligkeit. Und ihr dürft all diese Sorgen zu mir geben und ich werde euch trösten und ich werde euch auferbauen und ich werde euch stärken. Und das ist immer wieder, und das merke ich so, dass es immer wieder dieser Prozess ist, zu unserem eigenen Herzen zu sprechen, sagen, du bist geliebt oder du kannst jetzt getröstet sein. Und jeder weiß, wie schnell Umstände kommen, die uns eben entmutigen wollen oder uns irgendwie auch von Gott dadurch wegdrängen oder wo wir das Gefühl haben, ich schaffe das einfach nicht so zu tun, wie das ist. Und Gott möchte uns lehren, trotz auch schwieriger Umstände, gerade in so einer Situation wie ein Josef auch, der eben von Gott eine Vision, eine Idee bekommen hat, was er mit seinem Leben anfangen kann, dass in dieser Phase oft eben diese Widerstände da sind. Aber dass Gott sagt, lerne in dieser Zeit, wo scheinbar nichts passiert in deinem Leben, wo scheinbar deine Gebete nicht erfüllt werden, lerne in dieser Zeit mir zu vertrauen. Ganz entgegen deinen Gefühlen oder gegen den Umständen oder gegen die Dinge, die passieren, sagen, lerne dort Gott zu vertrauen. Und das ist eins der Dinge, der größten Dinge, neben dem, dass Gott uns die Sünde vergibt, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Adam und Eva, als die noch im Paradies waren, dann könnte man denken, für die war das eigentlich so leicht, die haben Gott gesehen. Ich frage mich immer, wieso haben die irgendwie an Gott gezweifelt? Wir können Gott nur im Geist sehen und wissen und glauben, aber die haben Gott gesehen, sind mit ihm spazieren gegangen, hatten eine chillige Zeit, war im Paradies, die haben genauso das Natürliche gesehen wie wir, aber die konnten den Himmel in derselben Zeit sehen und wir können es ja nur erahnen oder im Geist sozusagen den Himmel sehen. Aber trotzdem kommt der Teufel zu ihnen und sagt, ja, hat Gott wirklich das gesagt? Sagt Gott wirklich, dass er eine Berufung für euch hat? Sagt Gott wirklich, dass er dem einen guten Partner, eine gute Partnerin geben wird? Sagt Gott wirklich, dass er dich finanziell versorgt? Sagt Gott wirklich, ich liebe dich? Und sofort kommen diese Gedanken in schwierigen Umständen, wo wir denken, nee, vielleicht hat das Gott doch nicht gesagt. Und wir zweifeln. Und genauso haben wir Adam und Eva gezweifelt. Aber Jesus am Kreuz spürt genauso die Verlassenheit, die wir auch spüren. Und deswegen sagt er an diesem Punkt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat in seiner Zeit mit Gott immer eine ganz, ganz enge Beziehung gehabt. Und als er am Kreuz gehangen hat, hat er genauso diese gleiche Verlassenheit gespürt, die wir manchmal spüren. Aber Jesus sagt nicht, und die Menschen versuchen ihn ja noch zu provozieren und sagt, beweis jetzt, dass du von Gott bist und steig vom Kreuz. Und wenn du wirklich Gottes Sohn wärst, könntest du jetzt den Engeln befehlen, auf die Erde zu kommen und die würden dich befreien und dann würden wir ja auch an dich glauben, wenn du das jetzt beweisen würdest. Aber Jesus steht nicht unter diesem Beweisdruck, dass er beweisen muss, dass Gott existiert, sondern sagt, weiß, dass Gott trotzdem da ist. Obwohl er diese gleichen Gefühle hat wie wir manchmal, ist Gott da, ist Gott nah. Und dadurch hat Jesus am Kreuz auch diese Fähigkeit in uns wiederhergestellt, auch in den schwierigen Umständen, wo wir merken, es klappt nicht so, wie wir uns das wünschen, oder wir glauben für etwas, uns geschieht einfach nicht und wir beten für Dinge und sie erfüllen sich nicht, zu sagen, ich halte trotzdem an Gott fest. Ich halte an Gott fest. Und das ist so diese einer der stärksten Formen auch unseres Glaubens, was Gott uns gibt, an Gott festzuhalten, gerade wenn Dinge sich nicht so verändern, wie wir uns es aus Glauben oder durch Glauben heraus wünschen. Und gerade in diesen Zeiten, wo Gott scheinbar schweigt oder scheinbar nicht eingreift, dürfen wir glauben, dass er schon dabei ist, einen Plan zu erfüllen, dass er dabei ist, etwas zu tun und etwas zu verändern in unserem Leben. Und so hat Jesus schon angefangen, etwas einzufädeln bei Josef. Und so ist auch bei ganz vielen anderen Situationen, dass Gott schon dabei ist, Dinge in unserem Leben zu verändern. Und dass wir lernen, in diesen Situationen ihm zu glauben und zu vertrauen. Und dann dürfen wir merken, dass viel weniger dieser Punkt kommt, wo wir entmutigt uns fühlen oder uns ängstlich fühlen, weil wir wissen, Gott hat die Dinge im Griff. Gott hat diese Dinge in Kontrolle und Gott lässt mich nicht allein. Auch wenn ich vielleicht so fühle oder so empfinde, zu wissen, Gott trägt mich durch. Gott trägt mich durch, auch wenn die Umstände nicht so sind, wie ich das brauche. Weil alles, was wir im Endeffekt aus dieser Enttäuschung oder aus Misstrauen gegenüber Gott tun, führt uns immer wieder tiefer eigentlich von Gott weg. Und wir suchen die Quelle in anderen Dingen als in Gott selbst. Aber Gott möchte uns sättigen und Gott möchte uns stärken. Und das Erbe des Kreuzes ist, dass wir ein im Vertrauen auf Gott geführtes Leben führen. Und es wird uns dann befreien von diesem Druck, anderen Menschen gefallen zu müssen oder vielleicht das Gefühl zu haben, wir müssen alle Dinge richtig tun oder jenes so tun, sondern wir führen dann ein Leben aus diesem Sattheitsgefühl in der Beziehung aus Gott. Und dass so die Gefühle der Angst oder der Entmutigung einfach wegbleiben. Und dass wir lernen, unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Und dass unsere Seele immer mehr lernt, Gott zu vertrauen. Und ich bete immer wieder diesen einen Bibelvers aus, wo es heißt, nur auf Gott vertraut still meiner Seele. Und wir müssen es ganz oft Gott zusprechen. Und eben gerade, wenn diese Situation kommt, der Entmutigung oder der Herausforderung, zu sagen, Gott ist da. Gerade merke ich auch immer wieder im beruflichen Umfeld, wenn dann so Situationen sind, wo man denkt, so, oh, das packt mein Herz manchmal nicht oder meine Seele nicht, dann zu sagen, Gott, aber du bist da. Das ist jetzt unabhängig von den Umständen oder es ist unabhängig von dem, was geschieht, ganz nah an Gott zu sein. Und dass wir lernen dürfen, da mehr und mehr heil zu werden. Ich hatte, während ihr vorhin das Lied gesungen habt, noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich euch herausfordern darf. Hat jeder irgendwie einen Zettel dabei, wo er was aufschreiben könnte? Auf den Tischen liegen welche? Genau, die Kinder malen sowieso. Super, danke fürs Austeilen. Genau, an jeden eins. Super, große Hilfe. Jeder von uns braucht hier Ermutigung. Und gerade auch durch das Prophetische ermutigt Gott. Weil wenn Gott dann so in eine Situation von uns reinspricht, wo man vielleicht jemanden gar nicht kennt und Gott sagt etwas, dann baut das einen vielleicht nochmal besonders auf, zu wissen, ah, Gott kennt meine Situation. Derjenige weiß ja eigentlich gar nichts von mir, aber Gott kennt meine Situation und spricht etwas prophetisch in mich hinein, was mich tröstet, was mich auferbaut und was mich einfach ganz auf Gott ausrichtet. Ich fordere euch da jetzt ein bisschen raus, das zu machen. Warte nochmal, bis auch die Stifte verteilt sind. Ein ganz riesen Malkoffer, Topf. Hat jeder schon ein Blatt und einen Stift? So, ich habe mir jetzt eine Person überlegt, die Ermutigung braucht. Und ich sage euch aber nicht, wer das ist. Und ihr schreibt jetzt die Gedanken, ich weiß, das fordert vielleicht raus. Ich meine, wenn wir ein Prophetie-Seminar machen, ist ein bisschen längere Vorbereitungszeit für sowas. Aber ihr seid ja jung und liebt bestimmt die Herausforderung. Und schreibt euch jetzt mal, entweder fällt euch ein Bibelwort ein oder euch fällt gleich ein Bild ein. Und oft sind es jetzt vielleicht schon der erste Gedanke, der euch in dem Moment, wo ich jetzt schon rede, einfällt. Schreibt mal ein paar Gedanken, die ihr jetzt habt, auf diesen Zettel. Ein Bibelwort, ein Bild, irgendwas Ermutigendes, Stärkendes. Man kann es auch gleich runterholen, ihr müsst es nicht so als was Prophetisches sehen, aber sagt, okay, was könnte die Person jetzt an Ermutigung brauchen? Was könnte ich derjenigen oder demjenigen jetzt sagen, dass der gestärkt in die oder der oder die in die Woche gestärkt hineingeht? Sind euch Gedanken, Ideen gekommen? Was? Geflüstert. Die Claudia meinte, ich soll es vorlesen lassen, wenn jemand das mag. Aber gut, ich verrate euch erst, wer die Person ist, dann ist es nochmal ein bisschen leichter. Weil es war nämlich jeder selbst. So, also zu merken, also oft ist es so, dass man vielleicht auch einfach anfängt zu schreiben. Manchmal haben wir so eine Scheu, aber zu sehen, einfach so Gedanken, die einen kommen, dass das oft dann auch schon das Reden Gottes ist. Aber dass Gott euch jetzt ganz persönlich durch das, was ihr geschrieben habt, oder die Gedanken, die euch kamen, wenn ihr es auch nicht aufgeschrieben habt, dass euch ganz kurz, ganz konkret selbst auch damit ermutigt hat. So, und einfach so als ein Tipp, das mal so zwischendurch zu probieren oder auch für sich gegenseitig, partnerweise oder in Gruppen oder wenn ihr füreinander betet, da ganz mutig, dass Gott sich durch uns da offenbaren will, uns auch stärken will. So, mein Vorschlag ist, dass ihr jetzt kommt und dass wir Lobpreis machen und genau, und später gibt es dann einfach auch noch Gebet, dass wir vor euch beten, wer das möchte. Und wir hören da ja auch nochmal ganz bewusst auf, was Gott auch euch sagen möchte, aber dass Gott auch weiter euch natürlich stärken möchte.